Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
So soll inzwischen jede fünfte Website von einem mobilen Gerät aufgerufen werden. Die Internetnutzung über Smartphones und Tablets nimmt rasant zu. 70% der Internetnutzer gehen mobil über ihr Smartphone online. Jeder fünfte Onliner benutzt ein Tablet und fast ebenso viele haben ihre Spielekonsole an das Netz angeschlossen. Und auch zu Hause, meine sehr verehrten Damen und Herren, nutzen die Leute immer weniger stationäre Geräte, sondern greifen zu Smartphone und Tablet.
Ich weiß nicht, wie Sie uns hören, liebe Beitragszahlerinnen und Zahler, ob per Smartphone, UKW, DAB+, Satellit, Kabel oder DSL. Auf alle Fälle hören Sie das Radio 1 Medienmagazin in der Ausgabe vom 19. Oktober 2013 mit solchen interessanten Themen wie Millionen für US-Medienplattformen und unabhängigen Journalismus. ZDF sortiert Programmfamilien mit der ARD neu. Wie Facebook bei der Emanzipation von Musikern hilft. Und Sie haben es gerade eben gehört, einen Originalton von den 27. Medientagen München. Das war Siegfried Schneider, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Aber wir haben einen kompetenten Beobachter hier im Studio, Dani Buß. Du warst diese drei Tage in München. Vielleicht deine wichtigste These?
Ja, wir haben es ja gerade im Ton gehört. Der Datenhunger unserer Mobilgeräte, Unterwegsgeräte nimmt rasant zu und das bedrängt letztlich die klassische Fernsehausstrahlung.
Ja, wir hören dann mehr, so in etwa 15 Minuten. Vorher hören wir ein exklusiv, radioexklusiv Weltinterview, aber alles natürlich wie immer.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 mit dem Medienmagazin und die wirklich interessanteste Medienmeldung dieser Woche war für mich, vielleicht hatten Sie es auch so empfunden, dass eBay-Gründer Pierre Omidyar nach dem Kauf der Washington Post leer ausging, nun eine neue Medienplattform projektiert, gemeinsam mit dem ehemaligen Guardian-Journalisten Glenn Greenwald, der ja mit Edward Snowden die globale und allumfassende NSA-Überwachung leakte. Von 250 Millionen Dollar ist die Rede für dieses Webprojekt, das kritischen Journalismus fördern soll. Dabei als führender Kopf ist auch Jeremy Scahill, freier Journalist unter anderem für Democracy Now!, Autor von Dirty Wars und Blackwater. Mit ihm sprach für seine Interviewreihe Jung und Naiv Thilo Jung. Wir von Radio 1 dürfen exklusiv im Audio daraus zitieren.
Let's talk about you, your new engagement. Reden wir über dein neues Projekt. Du kooperierst jetzt mit Glenn Greenwald,
weil wir gerade über Superhelden sprechen.
Ja, mal. Erzähl mal ein bisschen mehr.
I mean, this is really exciting. It's the first time I've actually talked about it. An interview. Glenn Greenwald, who is of course this journalist who was up until very recently working for The Guardian.
Also, es ist das erste Mal, dass ich darüber spreche. Meine Partner sind Glenn Greenwald, der bisher für den Guardian über Edward Snowden und die von ihm geleakten NSA-Papiere geschrieben hat, und Laura Poitras, tolle Filmemacherin, die gerade in Berlin lebt. Glenn und Laura haben bei dem Snowden-Projekt zusammengearbeitet und wir reden schon seit längerem über ein gemeinsames journalistisches Projekt.
And
like a blog or something?
No, not a blog.
YouTube channel?
Not a YouTube channel, like a serious investigative journalism site.
Wir denken an professionellen, investigativen Journalismus. Wir verfügen über Erfahrungen mit ganz unterschiedlichen Medien. Wir denken über eine Adresse nach, die einen reaktionsschnellen Journalismus ermöglicht, der schnell und gut Details aufbereitet. Wir denken auch darüber nach, wie wir den Prozess, wie wir Enthüllungen ermöglichen, demokratisieren können. Wir waren in der frühen Diskussionsphase unseres Projekts, als der eBay-Gründer Pierre Omidyar Glenn erzählte, dass er über den Aufbau eines Medienprojekts nachdenkt. Er wollte von Glenn wissen, ob er sich vorstellen könnte, da mitzumachen. Er wusste nichts von unserem Projekt. So kamen wir ins Gespräch, haben uns mehrmals getroffen, am Ende einigten wir uns. Das wird ein Kooperationsprojekt, da werden junge und sehr erfahrene Journalisten zusammenarbeiten. Das ist alles noch dabei, sich zu entwickeln. Als vorgestern dieses Leak rauskam, darüber bin ich nicht wirklich happy, aber ich kann das auch nicht verfolgen wie Obama. Ja, ich bringe sie zur Strecke, räuchere sie aus und mache daraus so eine George-Bush-Nummer. Egal. Als es rauskam, dass wir an unserem Projekt arbeiten, konnten und wollten wir noch nicht über Details sprechen. Wir befinden uns in der strategischen Planung, es ist alles ziemlich aufregend. Aber ein Ziel ist klar, wir wollen harten, punktgenauen Journalismus ermöglichen.
Aber ich meine, es ist doch kein Zufall, dass ihr jetzt an so einem Projekt zusammenarbeitet. Also dafür gibt es doch einen Grund. Also wie möchtet ihr anders arbeiten? Was läuft im heutigen Journalismus falsch? Was wollt ihr anders machen?
A lot of media. I mean, one of the reasons why we're really excited about working with Pierre is that he said that he didn't want.
Also, wir finden es gut, dass Pierre nicht auf ein altmodisches Hierarchiemodell setzt, in dem die Redakteure den Reportern vorschreiben, was sie tun sollen. Wir bevorzugen ein horizontales Modell, in dem die Redakteure die Arbeit der Reporter unterstützen. Wir werden keine Leute fest anstellen. Wir setzen auf Leute, die durch ihre Arbeit bewiesen haben, dass sie großartige Journalisten sind. Für die schaffen wir Raum, damit sie arbeiten können, ohne durch Hierarchien oder Routinen behindert zu werden.
Schlaraffenland in Germany.
Das klingt so ein bisschen wie Schlaraffenland. Ist ja ein bisschen wirklich so. Also es ist wie ein Paradies für einen Journalisten, wo der Chef einem nicht irgendwelche Vorschriften macht.
Right. I mean, it's like, well, to quote that old CIA torture, you know, we got to put on the big boy pants.
Ja, bei der CIA heißt das, die Hosen von den großen Jungs anziehen. Nee, jeder soll machen, was er am besten kann. Wir möchten mit Leuten zusammenarbeiten, die bewiesen haben, warum sie unseren Respekt verdienen. Für sie ist unser Projekt gedacht. Das klingt tatsächlich wie der Traum eines jeden Journalisten, aber wir sind nicht naiv, es wird nicht leicht. Wir denken an ein Modell ohne Chefs und werden herausfinden, wie das funktioniert. Wir möchten Teams von erfahrenen Leuten zusammenbringen, die ihre eigenen Projekte durchziehen für ernstzunehmenden Journalismus.
So what
happens if one of you guys, if you get in trouble, if you
wenn es Probleme gibt, also was ist, wenn du schon so Scheiße baust oder irgendein anderer von euch, kann da rausgeschmissen werden?
Well, kick your ass. Right. I mean, we have a policy where we're going to elect Glenn is going.
Ja, Glenn wird ja unser Innenminister und hat dann seinen eigenen Geheimdienst. Er spioniert dann hinter mir und Laura hinterher. Naja, mal gucken, wir werden es herausfinden. Ich möchte ja nicht mehr ins Detail gehen.
No, we'll work it out. I don't want to get too much into the details about this before we get it, but maybe.
Weil es vielleicht gar keine Details gibt.
I mean, I'd have to kill you.
Wenn ich was verraten würde, müsste ich dich umbringen.
Can you tell me the name of the thing?
Na gut, also wie soll euer Baby denn heißen? Also hat es vielleicht sogar so einen Namen? Hat es vielleicht einen deutschen Namen?
Can you confirm that?
I don't want to rule out.
Gut möglich. Die deutsche Sprache hat ja irre präzise Begriffe. Mal sehen, vielleicht kommt auch ein deutscher Name in Betracht.
Volume of very specific terms. So let's just say that maybe we're considering some German names.
Do you consider like any?
Und gibt's europäische oder deutsche Kollegen an Bord? Mit wem wollt ihr zusammenarbeiten und in welchen Formaten?
See, like just reading or.
Oh, look, I mean, there's I mean,
magazine stuff like video, audio.
Well, I mean, Laura Poitras, who you know is a founding partner in this venture.
Also Laura Poitras hat in Deutschland ja schon mit einem Kollegen vom Spiegel zusammengearbeitet. Wir wollen weltweit Bündnisse mit Journalisten und Medienhäusern spielen. Wir setzen dabei auf gute Journalisten, manchmal zeitlich befristet, manchmal auf Projektbasis. Wir wollen niemanden aus dem Geschäft drängen oder investigativen Journalismus untergraben. Wir betrachten das als eine öffentliche Dienstleistung und dafür suchen wir weltweit Kollegen, die investigativ arbeiten.
We're not looking to try to like knock other journalism outlets out of business or try to undermine their investigative journalism. We ultimately want this to be a public service. So, you know, we're going to be looking for partnerships around the world and journalists to work with who do investigative reporting.
I remember WikiLeaks saying we do a public service.
WikiLeaks bezeichnet sich ja auch als öffentliche Dienstleistung, als Journalismus. Seht ihr das genauso?
Well, I mean, I think what WikiLeaks did was incredible, it's extraordinary. It started a ball.
Was WikiLeaks geleistet hat, war schon wirklich gut und hat enorme Impulse gegeben. Uns geht es darum, einen Journalismus zu fördern, der auf unabhängige Quellen setzt, auf Whistleblower und auf Leute, die Dokumente und Informationen weitergeben, von denen sie glauben, dass die Öffentlichkeit einen Anspruch darauf hat, sie öffentlich zugänglich zu machen. Genau so wollen wir arbeiten und diese Tradition weiterführen.
Are you going to quit your old job? Und derweil hörst du mit deinem alten Job auf?
Well, you know, I've never had like a I work with The Nation magazine, I work with Democracy Now. I'll continue to work with those organizations.
Ja, ich bin freier Autor für Democracy Now und The Nation und kann tun, was ich will.
Freedom to do what I want.
Will you ever be
someone? Das heißt, du willst auch nie mehr für jemand anders arbeiten.
Suchst du jemanden?
Not at all.
Überhaupt nicht.
Can I be like your Syria correspondent?
Könnt ihr dein Syrien Korrespondent werden?
Dann musst du aber Deutsch sprechen.
I know sprechen Sie Deutsch.
Und ich spreche auch eigentlich nicht über meine Verträge. Das ist alles gestern erst geleakt worden. Ein Reporter hat mich nachts um 3 aus dem Bett geklingelt und fragte mir Löcher im Bauch wegen des Projekts mit Greenwald. Weiß auch nicht wirklich, was ich jetzt alles noch dazu sagen soll. Jedenfalls weiß ich jetzt, wie sich Obama geführt hat, als Snowdens Dokumente rauskamen.
Und die kompletten 22 Minuten nicht übersetzt, also in Originalsprache, können Sie dann hören und sehen. Bereits jetzt schon auf der YouTube-Plattform unter Jung und Naiv Thilo Jung. Oder Sie folgen einfach jetzt dem Link, den ich gerade Twitter anvertraut habe. Da kriegen Sie das alles nochmal ganz genau serviert. Und ich finde ja wirklich revolutionär an dieser Medienplattform, das ist für jemanden, der in Hierarchien arbeitet, besonders interessant, dass da offenbar alle auf Augenhöhe zusammen sind und hervorragenden Qualitätsjournalismus versuchen zu recherchieren, mit einem Volumen, wovon man ja wirklich träumen kann. Also ich bin sehr gespannt, was da rauskommen wird. Vielen Dank, Thilo Jung, für diese exklusive Nachnutzung. Radio 1 mit dem Medienmagazin. Das Lied ist zu Ende komponiert, das sollten wir zumindest respektieren. Daniel Buß ist im Studio, ich habe es gesagt, er war bei den Medientagen München, den 27. in der bayerischen Landeshauptstadt. Ich war diesmal nicht dabei, konnte so ein bisschen in den entsprechenden Internetangeboten oder auch im bayerischen Rundfunk so einiges verfolgen. Habe ich aber irgendetwas verpasst, Daniel?
Nee, du hast vor allen Dingen etwas gewonnen, Lebenszeit nämlich, denn wie das auf solchen Kongressen, die jährlich stattfinden, ist, da wiederholt sich schon ziemlich vieles. Das Jammern der Verleger zum Beispiel, dass alles so anstrengend geworden ist in diesen modernen Zeiten, in den Papieren nicht mehr so die große Rolle spielt. Und das jetzt erst recht, ne, wo doch gerade die deutsche Ausgabe der Huffington Post gestartet ist, ein paar Tage pünktlich quasi zu diesem Branchengipfel. Das hat Anlass gegeben für Diskussionen und für Frust. Das ist für die Etablierten der Horror, ein Gratisangebot, ein weiteres, während alle versuchen, irgendwie Bezahlmodelle zu entwickeln für digitalen Journalismus. Und keine Sorge, Jörg, wir machen da gleich einen Haken dran. Aber einen Ausschnitt will ich uns allen hier nicht vorenthalten. Er hat es aus München im Laufe der Woche auch auf Spiegel Online geschafft, begleitet von zahlreichem Kopfschütteln im Netz. Der Münchner Zeitungsverleger Dirk Ippen, also ein ziemlich großer der Branche mit vielen Regionaltiteln, saß da in der sogenannten Elefantenrunde, die den Auftakt gibt für die dreitägige Veranstaltung. Sein Thema, die Kommunikation über soziale Netzwerke. Und da griff er sozusagen ins Volle.
Gar keine Frage, das Ganze lässt sich nie mehr zurückdrehen und ist aber auch ein Segen, wenn man mal absieht, dass man mehr kämpfen muss heute, auch als Zeitung. Das ist ganz klar, die Jugend ist ein großes Problem und wie man die auf Dauer binden kann, gerade in Großstädten. Ja, das ist unbestritten. Warum lachen die?
Weil Sie gesagt haben, die Jugend ist ein großes Problem.
Ja, die Jugend, großes Problem. Da merkt man also offenbar, dass da jemand gar nicht versteht, wie albern seine Argumentation ist. Aber wie gesagt, es gab
aber er hat auch gesagt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, es gibt eigentlich nur online sein, schlafen oder tot. Also ja. Da war er schon ziemlich realistisch an dem Leben der meisten, glaube ich,
oder? Das stimmt schon. Aber die Diskussion letztlich, die hat auch die letzten 10 Medientage natürlich geprägt. Das war wenig Neuland.
Ja, also ich, wie gesagt, ich habe ja ein bisschen mitgelauscht. Gerade die Öffnungsveranstaltung, habe auch gesehen, dass Horst Seehofer wieder mal nicht da war. Ich glaube, er war von 5 Mal nur einmal inzwischen da. Immer gibt es komischerweise, wenn er reden soll, Koalitionsgespräche. Das war früher unter Stoiber nicht so. Da hat man immer gewartet, dass der bayerische Ministerpräsident irgendeine Grundsatzrede hält und dann haben alle irgendwie schon gezittert, sogar in der ARD. Was sagt er diesmal? Nimmt er uns jetzt irgendwie das dritte Programm weg oder so? Also es gab immer irgendwelche Spitzen und nun Ilse Aigner, die neue bayerische Medienministerin. Ich fand ihren Auftritt für die Länge ziemlich dünn.
Ja, sie hat aber am Anfang auch selbst darauf hingewiesen, dass sie so kurz nach der Amtsübernahme jetzt keine medienpolitische Regierungserklärung abgeben würde, also so ein schwer tragendes letztlich auch Statement. Und es stimmt, inhaltlich hat sie relativ wenig zu bieten gehabt, außer dass sie natürlich Bayern als den Medienstandort schlechthin beworben hat, wie das immer ist.
Genau.
Ein Punkt fand ich allerdings dann doch ganz interessant, weil er ein etwas verstecktes, aber doch sehr wichtiges Thema angerissen hat für die Politik, aber vor allen Dingen auch für uns Verbraucher.
Künftig werden immer mehr Bereiche und Branchen auf schnelle, ich will sagen in der Zukunft vielleicht auch ultraschnelle Internetverbindungen angewiesen sein. Dabei wollen wir eine digitale Zweiklassengesellschaft bei der digitalen Infrastruktur auch in der Tat verhindern. Wir wollen, dass alle gemeinsam den Weg in die kommende Gigabit-Gesellschaft auch schaffen. Unser Ziel sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsverhältnisse in Stadt und in Land, auch und gerade bei der Breitbandversorgung.
Und was Ilse Aigner hier nicht mit angesprochen hat, fand sich dann in kleinen, intensiven Runden auf der Veranstaltung wieder. Der Breitbandausbau bedrängt nämlich den klassischen Rundfunk, vor allen Dingen die Fernsehausstrahlung. Es ist nämlich so, dass die Mobilfunkgesellschaften ziemlich scharf auf die Frequenzbänder sind, auf denen das Fernsehen derzeit sendet, Stichwort DVB-T. Nur so könne der Boom der mobilen Internetnutzung, die Smartphones und Tablets, in den nächsten Jahren überhaupt aufgefangen werden. Das behaupten zumindest die Konzerne.
Aber gab es das nicht schon mal? Also das analoge Antennenfernsehen wurde gestrichen, DVB-T aufgebaut und aus dem Rest wurde dann Mobilfunk herausdestilliert. Also auch die Mikrofone zogen um. Man sprach dann von der Frequenzbereichszuweisungsplanverordnung, ein gigantisches Wort. Und
die Mikrofontechnik, also sozusagen die Übertragung in Theatern, aber auch wenn wir draußen sozusagen produzieren, ist wieder bedroht, ebenso wie das Fernsehangebot. Diese sogenannte digitale Dividende 2 soll es jetzt geben. Der Bund wiederum freut sich sozusagen darauf, weil das wieder massig Geld bringen wird. Da geht es ja letztlich wieder um Milliarden.
Wenn wir tatsächlich kein terrestrisches Fernsehen mehr hätten und damit die Versorgung von Tablets und ähnlichen Geräten auch bei Sportevents, auch bei populären Videos nur noch auf den Mobilfunknetzen läge, wäre das eine gewaltige Ressourcenverschwendung der Mobilfunknetze. Dafür genau diese Art von Anwendung und Content überlagern wir die Mobilfunknetze. Es wird wirklich populärer Content, der nicht mehr individuell von mir als einzelnes YouTube-Video auf dem Handy angeguckt wird, sondern wo viele, und dies viele können schon fünf sein, das reicht dann schon, derartigen Content innerhalb einer Netzzelle sehen, wird das ausgelagert auf dieses Overlay.
Ja, das war Ulrich Reimers von der Technischen Universität in Braunschweig, der quasi schon eine Lösung für dieses Dilemma präsentiert hat. Also was ist sozusagen, wenn der Mobilfunk den Rundfunk bedrängt? Er bietet als Lösung an, hat er entwickelt, den Rundfunk in den Mobilfunk zu integrieren, was tatsächlich weltweit Neuland wäre. Dieses Tower Overlay, wie er das genannt hat, funktioniert letztlich so, dass also das System erkennt, okay, hier in einer Funkzelle rufen nun relativ viele Nutzer denselben Livestream ab. Das kann ein Fernsehangebot sein, das kann aber auch ein Angebot irgendeines Internetportals sein. Aber vor allen Dingen natürlich massentaugliche Veranstaltungen, wie eine Übertragung eines Fußball-Länderspiels, das auf die Tablets in den Parks und auf den Balkonen letztlich ankommen soll. Und die Technik schaltet dann um. Klassisch im Internet ist ja, dass jeder einzelne Abruf eines Streams individuell mit Daten sozusagen versorgt wird.
Das ist also genau das Gegenteil von Rundfunk, genau. Sondern irgendwie im Punktfunk.
Na, es ist nicht Punkt zu Punkt, sondern dann Punkt zu allen letztlich, ja. Sodass tatsächlich dann wieder eine Rundfunkausstrahlung innerhalb des Mobilfunks kommen würde. Und nur das, was sozusagen nicht von Massen abgerufen würde, würde wieder individuell dann übertragen.
Macht das, also warum macht man das? Es ist doch viel praktischer, viel billiger, rund zu funken und nicht die Mobilfunknetze zu überlasten.
Na, wie gesagt, die Mobilfunkbetreiber, die möchten gerne auf diese Frequenzen, um UMTS, aber vor allen Dingen LTE auszubauen, also noch mehr mobiles Internet zur Verfügung zu stellen. Das Datenwachstum wächst ja einfach gigantisch dadurch.
Weil für sie das zu teuer ist, im Prinzip überall in jedes Dorf Glasfaser zu legen.
Ja, aber vor allen Dingen, weil es natürlich auch mobil ankommen soll. Also wir sind ja vor allen Dingen inzwischen mobil unterwegs. Immer weniger Leute wollen sozusagen auch noch über Festgeräte erreichbar sein. Und die Mobilfunkanbieter, die freuen sich natürlich über diese Technik. Unter anderem Isabel Tilly von Vodafone.
Es ist tatsächlich vielleicht eine Möglichkeit, um in Zukunft nicht zwei Netze parallel zu betreiben. Ein DVB-T-Broadcasting-Netz und Mobilfunknetze, sondern es zu verheiraten. Und was dann eben trotzdem, weil es Broadcasting ist, anders abgerechnet werden kann, auch das Problem löst, dass man sagt, öffentlich-rechtliches Fernsehen ist Grundversorgung und darf nichts kosten.
Aber ist das wirklich das Nonplusultra? Also der Rundfunk wäre ja dann abhängig wieder von den Mobilfunkunternehmen. Man muss dazu wissen, dass nur im Osten Deutschlands es sozusagen nicht in den Händen der Landesrundfunkanstalten ist.
Ja, also sozusagen, dass es, ich sag mal, Must-Carry-Regelungen gibt, dass also ganz klar ist, dass der klassische Rundfunkinhalt, Fernsehprogramme, ARD, ZDF, aber auch Vollprogramme der privaten RTL, ProSieben, Sat.1 sozusagen mit Sicherheit übertragen werden in den Netzen der Mobilfunkanbieter. Das ließe sich rechtlich natürlich schon lösen durch eine gesetzliche Verpflichtung. Es wird ja hinter den Kulissen auch darüber diskutiert, das klassische Medienrecht mit dem neuen Telekommunikationsrecht letztlich zu verzahnen, um das sicherzustellen.
Ja, also damit hätten wir wahrscheinlich so einen interessanten Höhepunkt der Medientage umfassend abgebildet. Gab es noch so am Rande vielleicht irgendwas Kurioses? Ich weiß, dass du was mitgebracht hast.
Ja, kommen wir nochmal zu den Verlagen zurück. Also am Rande des Kongresses tauchte dann plötzlich Constantin Neven-Dumont auf, der Sohn des Kölner Zeitungspatriarchen, dem nicht zuletzt die Berliner Zeitung inzwischen gehört.
Den wir sogar auch interviewt haben im Medienmagazin, als er die gerade übernommen hatte und aber sich dann, glaube ich, mit dem Vater vor 3 Jahren war das wohl zerstritten hat. Aber, und der ist praktisch fast, also nicht enterbt, aber...
Ja, aber ordentlich. Das wurde ja zum Teil in der Bild-Zeitung sozusagen öffentlich ausgetragen. Also so eine richtige Posse war das. Und dem jungen Dumont wurde vorgeworfen, dass er im Netz auf der Seite des Kollegen Stefan Niggemeier unter mehreren Identitäten unterwegs gewesen sein soll, also auch sozusagen unter Anonymität, um seine Positionen zu stärken. Und er streitet das bis heute ab, hatte damit aber letztlich das Image des Sonderlings abbekommen, das Zeitungsgeschäft verlassen, die Anteile abgegeben an den Verlag, an seine Familie und das Portal Evidero gegründet, ein Portal zur Nachhaltigkeit.
Ist das jetzt nicht irgendwie gerade wieder von ihm abgestoßen worden?
Genau, er hat den Großteil verkauft, das hat nämlich überhaupt nicht funktioniert, das war jetzt keine große Überraschung in der Branche, aber er hat es zumindest versucht und er will jetzt in Immobilien machen und damit sozusagen seinen kleines Vermögen vermehren und auf die Frage, ob er denn sich vorstellen könnte, zurückzukommen in die Verlagsbranche, sagt er.
Ich muss ja erstmal Geld verdienen, ne? Und wenn ich dann irgendwann genug habe, dann mache ich dann auch nochmal sowas Hobbymäßiges, weil dass ich das selber refinanziert. Ich meine, der Amazon-Chef, der wird jetzt nicht sich so eine Zeitung kaufen, wenn er es sich nicht leisten könnte und muss man sehen.
Also wenn schon die Kinder von Verlegern nicht mehr an das Zeitungsgeschäft glauben, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr weiter.
Ja, ich glaube, da es sehr unterhaltsam ist, schlage ich vor, wir packen die vollständige Entäußerung von Herrn Neven-Dumont, Constantin Neven-Dumont, in den Podcast. Vielen Dank, Daniel Buß. Und wir müssen jetzt, glaube ich, erstmal so ein bisschen hinweisen auf den 8.11.2013. Ja.
Ernst ist das Leben. Heiter ist die Kunst.
Gleichspiegel strahlet, eins der anderen blickt zurück.
Radio 1 präsentiert Reinhard Repkes Club der Toten Dichter mit Dirk Darmstädter.
Morgen hangen wir am Galgen.
Der Club der Toten Dichter.
Drum lasst uns heute lustig sein.
Freude schöner Götterfunken.
Lustig sein.
Friedrich Schiller neu vertont. Am 8. November in der Berliner Passionskirche. Mehr Infos auf radio1.de.
Wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum.
Radio 1, nur für Erwachsene und Räuber.
Mit Spannung war ja am Freitag eine Fernsehratssitzung des Zweiten Deutschen Fernsehens erwartet worden. Wie entscheidet man sich schon im monatelangen Tauziehen um einen gemeinsamen Jugendkanal mit der ARD? Und wie wird das Spartenkanalangebot neu verteilt? Was wird gestrichen? Was wird umverteilt in der Federführung? Woher kommt das Geld für solch einen Jugendkanal, wenn er denn gewünscht wird? ZDF Kultur wird ja, wie wir berichteten, zur Disposition gestellt. Werner Lange konnte für das Radio 1 Mähmagazin nach der Fernsehratssitzung mit dem ZDF-Intendanten Dr. Thomas Bellut sprechen.
Herr Bellut, Ihr Programmaufsichtsgremium, der ZDF-Fernsehrat, hat Ihnen den Rücken gestärkt bei der Idee, die ZDF-Programmfamilie neu zu ordnen. Stand im Zentrum der Diskussion mit dem Fernsehrat wieder der Jugendkanal?
Der stand im Zentrum und es gibt auch Stimmen, die sagen, hoffentlich wird das ein Erfolg, es wird nicht einfach. Aber im Prinzip eine Zustimmung zu dem Kompromissvorschlag der Einigung von ARD und ZDF, die ja jetzt zu den Ministerpräsidenten, zu den Bundesländern geht. Aber ganz wichtig ist dem ZDF-Fernsehrat auch der Fortbestand von ZDF Neo. Das ist ohnehin kein Thema, aber auch von ZDF Info. Mit einer bescheidenen Investition, übergroßen Erfolg, mit einem uröffentlich-rechtlichen Angebot, nämlich Dokumentation. Das ist doch was.
Sowohl bei den A-Ländern wie auch bei den B-Ländern gibt es aber einige wenige, die sagen, ZDF-Info könnte man auch in Frage stellen. Haben Sie das hier im ZDF-Fernsehrat bei den Vertretern der Länder auch gehört?
Teilweise. Es gab einige Stimmen, die das, was Sie beschrieben haben, geäußert haben. Es gibt aber keine allgemeine Meinung der Bundesländer, die in diese Richtung läuft. Ich setze ganz einfach darauf, dass die Bundesländer einfach sagen werden, das ist ein junges Programm, das sind Dokumentationen, das bildet ureigenes öffentlich-rechtliches Programm. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Und warum soll man dieses erfolgreiche, kostengünstige Programm abschaffen? Ja, für was denn?
Die Politik wird darauf achten, dass das Gesamtangebot von ARD und ZDF schlüssig ist. Der Bayerische Rundfunk möchte jetzt den BR-Alpha-Kanal, auch ein Digitalkanal der ARD, insgesamt in dieses Paket mit reinbringen. Wird das die Arithmetik von ARD und ZDF gegenüber den Ministerpräsidenten durcheinander bringen?
Nö, das glaube ich nicht. Das ist ein Plus für die ARD-Gruppe sozusagen, die ARD-Familie. Und dort kennt man auch besser als ich die Bedingungen, ja. Aber es zeigt umso mehr, dass die ARD mit unserem Vorschlag sehr gut dasteht.
Sie haben ausgeführt, wie die Partnerkanäle insgesamt in Zukunft ausgerichtet werden oder werden könnten. Bei Phoenix soll es mehr Ereignisse geben, weniger Dokumentation dann insgesamt in den Angeboten von ARD und ZDF?
Nein, eher mehr Dokumentationen. Sind doch schon eigentlich seit vielen Jahren ein Erfolgsbestandteil unserer Programme. Und es zeigt ja, dass sowohl Phoenix als auch Info sehr gut damit leben. Nur Phoenix ist gegründet in erster Linie als Ereignisberichterstattung, auch als Service für diejenigen, die an den großen Ereignissen nicht teilnehmen können. Da erreichen Phoenix auch die höchsten Einschaltquoten. Nicht? Wenn sie eine Debatte oder nachts eine Rede von Präsident Obama überträgt. Aber wenn man das sagt, dann muss man auch bereit sein, mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Eine Ereignisberichterstattung ist nun mal aufwendiger als das Wiederholen von Dokumentation. Das ZDF jedenfalls ist bereit, für dieses Ziel die Mittel bei Phoenix um 1 Million Euro zu erhöhen.
Wenn man sich die Zahlen für den Jugendkanal anschaut, was dort investiert wird, und dann schaut man einmal rüber auf die Insel nach England, die BBC gibt 90 Millionen aus, ARD und ZDF wollen 50 Millionen Euro für den Jugendkanal ausgeben. Liegt das daran, dass die Engländer vielleicht ein bisschen besseres Gefühl dafür haben, was die junge Generation will?
Das sind 45 Millionen, das ZDF würde 15 Millionen davon tragen, die ARD 30. Die BBC verfügt über ganz andere Mittel. Sie ist auch im internationalen Geflecht, im Verkauf von Produkten, allein durch den Vorteil der englischen Sprache, aber auch durch die große Kreativität der BBC in der Lage, viele Programme zu verkaufen. Das bietet dann andere Möglichkeiten. Ich will aber klar sagen, 45 Millionen ist eine Menge Geld. Wenn man sieht, dass ZDF Neo 35 kostet, der Infokanal 13 Millionen, daran sieht man, es ist was damit zu machen. Und ich finde es falsch, gleich von Anbeginn dieses Budgetziel, was ja auch der Sparsamkeit dient, schon wieder zu hinterfragen. Für mich ist das gesetzt, bis auf Weiteres, also für die nächsten Jahre. Bei einer Mega-Inflation wird man sicherlich drüber reden, aber im Prinzip ist das gesetzt.
Früher ging es bei der Diskussion, schafft man einen Kinderkanal oder nicht, darum, dass gesagt wurde, wenn man einen Kinderkanal schafft, wird das Hauptprogramm sozusagen von den Kinderangeboten entlastet. Wenn man jetzt einen Jugendkanal schafft, wird das dann so sein, dass die übrigen Zuschauer weniger von der Jugend mitbekommen, außer sie gehen direkt auf den Jugendkanal?
Also die Synergien beim Thema Jugend sind relativ gering in den Hauptprogrammen. Das ist eher im Augenblick bei ZDF Kultur, das wir ja zur Einstellung angeboten haben, oder Dreisat, da gibt es Wacken, das Live-Konzert, es gibt andere in Dessau aus junge Musik. Das sind Punkte, wo die Überschneidungen zum Hauptprogramm gering sind. Also da sehe ich wenig Befürchtung. Es gibt den ein oder anderen aus Amerika eingekauften Film oder vielleicht die eigene oder andere hergestellte Fernsehfilm, in Deutschland hergestellte Fernsehfilm, der sich für diese Altersgruppe besonders eignet, die kann man da zeigen. Aber die Möglichkeiten sind da begrenzt, deutlich mehr Synergien, zum Beispiel auch mit den jungen Hörfunkwellen der ARD, da erhoffe ich mir doch ganz andere Möglichkeiten, sowohl im Wort als auch im Musikanteil.
Diese 50 Millionen, werden die aufgebracht von ARD und ZDF aus den 80 Millionen, die man plus hat, nach der Umstellung von Gebühren auf Abgaben?
Nein, das muss erst einmal aus dem Bestand gebracht werden. Ja, wir können nicht damit rechnen, auch wenn es erhebliche Mehreinnahmen gäbe, was noch nicht sicher ist, dass es automatisch in die Kassen von ARD und ZDF fließt. Darüber wird die Politik entscheiden.
Was erwarten Sie für nächste Woche? Wie weit wird die Politik kommen? Sie werden ja an den Beratungen am Mittwoch in Heidelberg teilnehmen wahrscheinlich.
Ich würde mich sehr freuen, wenn die Politik diesem Konzept, diesem mit viel Einsatz ausgehandelten Kompromisspapier von ARD und ZDF zustimmen würde. Es würde eine lange Diskussion beenden, es würde neue Ansätze für das jüngere Publikum, das ist wichtig, herstellen, und es würde auch die neue Zeit treffen. Es ist nun mal so, dass das Publikum sich auf immer mehr Kanäle verteilt. Jeder hat seine eigenen Interessen, und das wäre die adäquate öffentlich-rechtliche Antwort. Ich würde mich also freuen, wenn es klappt.
Vielen Dank.
Der sich da freut, ist Dr. Thomas Bellewood, Intendant des Weiten Deutschen Fernsehens, im Gespräch mit Werner Lange für das Medienmagazin und die Medienpolitik, die nächste Woche tagt. Das ist die Rundfunkkommission der Länder, also für solche Fragen zuständige Kommission. So, und jetzt hören wir ein bisschen Musik, und das ist schon die dahinführende Musik. Nämlich in Berlin gab es ein Konzert von B. Ignacio, wir hören sie hier gerade. Das ist eine deutsch-brasilianische Sängerin, die sich selbst vermarktet, kann man sagen, übers Internet. Ihre Konzerte organisiert, ihre Titel promotet. Und das ist natürlich ein interessanter Trend, weil den hat die Musikwirtschaft einst verpennt. Und jetzt hat man gemerkt, dass die Musikindustrie wieder Zuwächse hat. Das wurde auf den Medientagen in München so zumindest festgestellt. Es gibt wieder Gewinne, aber bestimmte Künstler sind einfach draußen, weil die sich jetzt emanzipatorisch mit dem Internet verbunden haben. Und dazu gehört eben auch B. Ignacio. Eleni Klotzikas konnte sie am Rande ihres Konzerts interviewen und sie ein bisschen zu ihren Social-Media-Aktivitäten befragen. Uma festa até perder a razão. Careca, cabeludo, academia, tudo mudo. Consumi toda semana essa tal de vida urbana. E se mesmo assim vivemos, e se mesmo assim cantamos, sem perder a esperança. Que mania de grandeza, destruir tanta beleza. Caetano a cantar, onde o descerá? Se a vida é um poema, então pra que tanto problema? Como assim o vence o mal? Todos juntos num final feliz. Assista modernista, vai correndo pra analista. Consumi toda semana essa tal de vida urbana. E se mesmo assim vivemos, e se mesmo assim cantamos, sem perder a esperança.
Und du bist nicht nur eine wunderschöne Stadtindianerin, sondern auch sozusagen eine Lebenskünstlerin in der Selbstvermarktung. Du bist da auch ziemlich unabhängig. Wie machst du das?
Ja, das ist wirklich, das ist ja so schwierig eigentlich, die Musik, die man tatsächlich gerne machen möchte, so unabhängig zu machen, wenn du einen Partner hast, vor allem wenn du einen starken Partner hast, eine Plattenfirma oder so. Die wollen ja, die haben ja ihre Vorstellungen und die wollen letztendlich aus dir ein Produkt machen, ist ja selbstverständlich, damit müssen sie ja auch Geld verdienen. Und ich habe das irgendwie nie so richtig einsehen wollen können und weiterhin auch nicht, weil das ist kein Produkt für mich, sondern das ist wirklich meine Musik. Und ich wollte mich auch nicht, also ich hatte ja verschiedene Angebote von verschiedenen Plattenfirmen, die dann alle sagten, okay, kannst du nicht einfach in diesem Stil gehen oder in diese Schublade, vielleicht die brasilianische Jade, vielleicht aber nur Samba, vielleicht. Und ich hatte dann irgendwie nie große Lust drauf und deswegen bin ich bis jetzt eigentlich den Weg alleine gegangen, ohne Plattenlabel. Das ist jetzt die vierte CD und heute gibt's ja wirklich unglaublich viele Möglichkeiten, da also die Musik zu verbreitern, und das macht natürlich auch viel Spaß. Ich habe auch einfach das Gefühl, dass die Menschen auch nicht nur eine Schublade wollen, ne, sondern sie wollen wirklich den Künstler voll und ganz. Und bei mir ebenso bin ich. Und das funktioniert natürlich wunderbar über Facebook und YouTube. Und also das ist natürlich schon, finde ich, große Klasse, dass man da einfach auch sich treu bleiben kann. Solidão, espera a chuva acontecer. Deserto, areia, logo floreia.
Welcher dieser Kanäle hat da für dich eine ganz große Bedeutung?
Also ich bin seitdem ich, seit Kind liebe ich Tagebuch schreiben. Also ich schreibe unheimlich gerne Tagebuch. Und deswegen hat sich das natürlich vom Tagebuch auf Facebook, hat sich's wunderbar. Also für mich ist Facebook natürlich was mir am allermeisten einfach Spaß macht und wo ich auch wirklich direkt mit den Menschen kommunizieren kann. Aber vor allem natürlich auch, wo ich meine Erfahrungen und Erlebnisse schreiben kann in Form von einem Tagebuch. Also das macht am allermeisten Spaß.
Wie viele Follower oder wie viele Freunde hast du das und hast du das Gefühl, dass das wirklich eine Kommunikation? Wie persönlich bist du da?
Ich bin da sehr persönlich. Also ich schreibe auch tatsächlich jener zeitbedingt. Manchmal hat man ja mehr Zeit und manchmal weniger. Aber ich versuche jetzt auf jeden Fall mit allen, die jetzt den Kontakt suchen, tatsächlich auch zu schreiben. Und versuche auch alle möglichen Fragen zu beantworten. Und die Fragen, das ist so spannend, weil es geht von, oh, ich gehe nächste Woche nach Brasilien, hast du mir einen Tipp in irgendwie Rio? Oder eben tatsächlich, ja Mensch, was genau wolltest du da mit diesem einen Song? Also da kommen unglaublich wichtige auch Austauschmöglichkeiten raus. Tatsächlich auch teilweise auch mit Musikern, auch mit Komponisten. Also es ist wirklich schon spannend, was da alles passiert. Und manchmal wollen einfach die Leute irgendwelche Bilder vom Konzert schicken. Das finde ich aber auch immer so toll. Also einfach so als Erinnerung. Oder irgendwie sagen, wie toll die Show war. Neulich habe ich eine unglaublich lange Nachricht bekommen. Da hat eine Frau gesagt, dass das ja absolut politisch inkorrekt sei, statt Indianerin zu sagen. Das darf man auf Deutsch nicht sagen, ob ich das nicht wüsste und was ich mir hier erlauben würde und so weiter. Und dann habe ich ihr auch geschrieben, ich habe ihr gesagt, nun, in Brasilien ist Inja Urbana, das ist absolut nicht nichts Unkorrektes. Und außerdem habe ich tatsächlich indianisches Blut. Also ich kann mir das einfach erlauben, weil ich den ganzen Mix in mir habe. Also, und dann war sie schon klar, jetzt kann ich das viel besser verstehen. Ich hatte mich ja so aufgeregt. Also es kommt Austausch in allen möglichen Arten und das macht mir schon echt Spaß.
Fui na loja procurar alguma roupa pra te dar. Fui ao shopping pegar um novo Mac pra te dar. Recebi a mesa mais bonita pra te levar. Troquei até a cor do meu cabelo pra você gostar. Uma casa de cinema na praia pra te levar. Quase aumentei até o meu peito pra você gostar.
Viele Künstler beklagen ja auch, dass gerade so Unternehmen wie, also dass bei Spotify beispielsweise sehr wenig für den Künstler übrig bleibt. Wie ist das bei dir? Also ist das wirklich so?
Es ist wirklich so, dass es wenig übrig bleibt. Ich sehe das nicht so als irgendwie die Geldquelle, sondern es ist einfach eine Verbreitungsform von der Musik. Also ich glaube, mit Spotify reich zu werden, da müsste man wirklich ziemlich, also in den Dauertopf, also das ist natürlich schon nicht ganz so, also da bleibt wirklich nicht viel. Aber das verbreitet sich schnell und das Gefühl habe ich schon, also dass man da leichter auch an die Musik irgendwie kommt und tatsächlich dann auch stöbern kann. Also wenn du dann eine Musik von einem Künstler hörst und dann gleich irgendwie das Album und die anderen Alben, das geht einfach viel einfacher als jetzt irgendwie bei iTunes oder Amazon oder im Plattenladen oder so, ne? Also ich habe das Gefühl, dass das auch mehr dazu dient, um die Musik zu verbreitern, als da jetzt irgendwie die große Kohle zu machen.
De madrugada vai ser momento da sua vida. Sei que o som te espera na avenida. Bota teu sorriso sonhador, vai acordar.
sonhador abre a janela. Bota a sandália, vem pro samba. Desce bem pra rua, deixa a vida desfilar.
Ignacio im Radio 1 Medienmagazin, und falls Sie ganz einfach nach ihr suchen wollen, geben Sie ruhig den Begriff Stadtindianerin ein. Der Vorteil der Selbstvermarktung im Internet besteht auch darin, dass wir hier im Podcast ihre Musik nicht rausschneiden mussten. So, und jetzt wie angekündigt von den Münchner Medientagen Konstantin Neven-Dumont, oder wie er sich selbst ausspricht, Konstantin Neven-Dumont. Aber das hören Sie gleich im bereits vorhin erwähnten Mitschnitt von den Medientagen München.
Herzlich willkommen zur ersten Clapcouch mit unserem ersten Gesprächspartner, der in der Fachpresse oft nur KNDM genannt wird. Er selbst bezeichnet sich aber mittlerweile eher als politischer Freidenker und Unternehmer mit Fachgebiet Medien und Immobilien. Er ist das erste Mal auf den Medientagen in München. Wir freuen uns über den Besuch von Konstantin Neven-Dumont.
Versteht man uns eigentlich einigermaßen? Wir haben das draußen. Alles gut, ja? Dann geht's los. Schön, dass Sie da sind, Herr Neven-Dumont.
Ja, genau. Wir hatten Sie letztens bei uns auf dem Anrufbeantworter, und da haben Sie Ihren Nachnamen für uns ganz sonderbar ausgesprochen. Deswegen nochmal die Nachfrage. Wird der Nachname Konstantin Neven-Dumont ausgesprochen oder Konstantin Neven-Dumont?
Also ich denke Neven-Dumont, weil das spricht man schneller, und es ist ja eh schon lang genug, der Name. Und ja. Von daher Konstantin Neven-Dumont, aber ich denke mal, es hängt auch ein bisschen von der Region ab, wo man gerade herkommt.
Ja, wir sind ja in Bayern, ne? Also der Herr Dumont, ne? Fragen wir mal den Herrn Dumont. Heute ging es ja über die Fachmedien, dass Sie Ihr Evidero verkauft haben. Warum haben Sie das gemacht?
Also ich habe das verkauft.
Vielleicht für alle, die es nicht kannten, Entschuldigung, ja, wenn ich nochmal ins Wort falle, ein Nachhaltigkeitsportal, was in der letzten Zeit aber eher so ein Ratgeberportal wurde, ne? Vor ein paar Jahren gegründet und vor ein, zwei Wochen verkauft.
Ja, also ich habe mir natürlich schon seit Ewigkeiten die Frage gestellt, wie in den Zeiten der Digitalisierung Journalismus im Netz finanziert werden kann. Und habe dann ein Experiment gewagt vor 2 Jahren, nämlich mit Evidero, und in Bezug auf ein Thema, was mich eben auch persönlich sehr stark interessiert, Nachhaltigkeit. Wie hinterlassen wir hier diesen schönen Planeten den kommenden Generationen? Und da haben wir uns dann auch, finde ich, qualitativ hochwertig mit auseinandergesetzt. Aber wie das eben heutzutage noch ist, hat es nicht zu einem Geschäftsmodell gereicht, also wirtschaftlich vor allen Dingen, auf der Erlösseite. Und ich wollte jetzt einfach neue Leute auch reinbringen, die da mit neuem Enthusiasmus versuchen, dann auch ein Geschäftsmodell daraus zu machen. Thematisch ist es allerdings in der Tat von der Nachhaltigkeit in den Bereich Lebensratgeber jetzt gerückt. Und ich muss allerdings dazu sagen, dass meine GmbH jetzt nach wie vor mit 20% noch dran beteiligt ist, und ich muss also jetzt nichts mehr da rein investieren, das machen die jetzt.
Sie hatten das ja auch offen kommuniziert, dass Sie da einen ganz guten 6-stelligen Betrag mal investiert hatten, und jetzt ist aber auch mal gut, ne, so ungefähr.
Ja, ich habe den investiert, habe allerdings den Vorteil, weil ich ja auch schon länger im Immobiliengeschäft tätig bin, dass ich die Verlustvorträge jetzt mit den Mieterlösen ganz gut verrechnen kann, sodass es jetzt nicht so weh tut. Aber natürlich muss man auch Geld verdienen, und ja, Immobilienbranche habe ich mich immer schon sehr stark für interessiert. Und ich denke auch,
da
dass
kommen
es,
wir gleich noch
ja,
dazu.
Ja, 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 okay. Genau, aber erst Medien erstmal, ja. Und dann vor allen Dingen über die schlimmen Medienjournalisten, die das natürlich heute wieder vollkommen falsch dargestellt haben. Da ist nämlich dann von Komplettrückzug und keine Lust mehr und auf Wiedersehen. Und so ist es natürlich nicht, weil unser Unternehmen eben neben den Dienstleistungen im Immobilienbereich auch Dienstleistungen im Mediengeschäft anbietet und ich natürlich auch noch über Minderheitsbeteiligung im Medienbereich aktiv bin. Also man kann überhaupt nicht sagen, dass das jetzt ein Komplettrückzug ist.
Aber glauben Sie denn jetzt grundsätzlich noch an den Erfolg von qualitativ hochwertigen journalistischen Online-Inhalten?
Also die Refinanzierung ist natürlich ein Riesenproblem. Wir haben ja den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die in den Nischen auch sehr gute Sendungen haben. Und nur die sind halt nur in den Nischen, was mich ärgert, weil was da zur Primetime läuft, finde ich nicht besonders anspruchsvoll. Ich habe also heute auch die drei Einführungsreden hier gehört und auch die Diskussion im Anschluss. Ich finde, dass die Lage viel zu schön geredet wird, insbesondere eben was die Qualität des Journalismus in der Zukunft angeht. Denn gut, hinter den Kulissen sagen natürlich viele Zeitungsverleger, dass die Lage katastrophal ist. Das will man so nicht nach außen demonstrieren. Ich meine, ich war halt selbst lange noch im Geschäft, aber trotzdem, dieses Problem ist hinten und vorne nicht gelöst. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass die Bevölkerung besonders gut aufgeklärt ist. Das muss aber nicht immer nur das Problem der Anbieter sein. Das sind auch die Konsumenten zum Teil selbst schuld, weil es gibt die qualitativ hochwertigen Angebote. Nur man muss halt auch da hingehen und sich nicht den ganzen Tag von irgendwas berieseln lassen.
Aber sind Sie denn unter dem Aspekt nicht ein bisschen enttäuscht, dass es für Sie jetzt vorbei zu sein scheint, die aktive Medien auch gestaltende Zeit?
Naja, also ich meine, ich habe eigentlich immer auf der einen Seite sehr gerne in den Medien gearbeitet, weil ich glaube, dass der Einfluss auf die Bevölkerung auch aufzuklären, investigativ zu arbeiten, immer noch vorhanden ist. Man kann Dinge bewegen, zwar nicht in dem Tempo, wie ich es mir vorgestellt habe, aber immerhin. Auf der anderen Seite muss man auch von irgendwas leben. Und ja, ich habe mir halt auch was ausgesucht, was mir Spaß macht und wo ich glaube, dass man da auch in 30 Jahren noch sehr gut von leben kann. Also eine Branche, die eben nicht durch die Auswirkungen des Internets platt gemacht werden kann. Die Bereiche, womit man im Internet Geld verdienen kann, also das ganze Gaming, E-Commerce und auch eigentlich nicht journalistische Bereiche, die haben mich jetzt persönlich nicht so interessiert, dass ich da mich halt auch nicht in der Form engagiert habe. Ich gebe zu, ich habe mich jetzt schon ein bisschen zurückgezogen, wenn auch nicht ganz. Nur das soll auch nicht für immer sein. Ich muss halt auch Geld verdienen und vielleicht gerate ich ja irgendwann nochmal zu Geld und wird dann da auch nochmal Gas geben. Man sieht ja in Amerika, dass ja im Prinzip dort sehr reiche Leute sich heute noch Zeitungen leisten können, aber eben keine Unternehmer mehr, die halt nur davon leben. Ich glaube, dass wir langfristig diese Entwicklung hier auch haben werden.
Sie haben es jetzt so oft angesprochen, ich muss Geld verdienen. Müssen Sie das denn? Also ich erbe mal einen alten VW Käfer und vielleicht eine Eigentumswohnung. Jetzt bei Ihnen sieht die Situation ja ein bisschen anders aus. Da könnte man ja sagen, Mensch, Sie haben auch Ihre Anteile ja zurückgegeben des Familienverlags. Müssen Sie denn überhaupt arbeiten? Warum tun sich das denn eigentlich alles an?
Also ich muss schon arbeiten. Ich habe auch noch nichts geerbt und also das war auch eine familiäre Lösung. Da möchte ich jetzt keine Details nennen, weil wir es auch vereinbart haben. Aber ich muss Geld verdienen, ja. Ist so.
Von Ihnen gibt es ja auch, kommen wir nochmal zurück zu den Immobilien, das Zitat, dass Immobilienbeteiligungen momentan mehr Spaß machen als Medienbeteiligungen. Wo ist denn genau Ihr Engagement da gerade in Köln bei den Immobilien? Was machen Sie da genau?
Also ich habe schon vor längerer Zeit, also als ich noch Vorstand war, habe ich also meine Vorstandsgehälter, außer an meine Kinder natürlich, Immobilien gekauft, Immobilien saniert, Immobilien konzipiert, gebaut, verwaltet und aber auch Gewerbegebiete und habe in diesen Jahren Erfahrung gesammelt in diesem Bereich und mir macht es einfach auch Spaß, aus einer Idee, die man im Kopf hat, dann ein Gebäude entstehen zu lassen Und das sieht man dann auch irgendwann und kann da reingehen und dann hat man glückliche Mieter und man sieht, das Geld kommt aufs Konto und das sind halt Dinge, die mehr Spaß machen, als immer nur Personal abzubauen und gegen Medienjournalisten zu kämpfen oder...
Gut, Sie sitzen ja zwischen zwei Medienjournalisten und nicht nur in der Zunft ist ja oft von Constantin Neven-Dumont als eine Art Sonderling gesprochen worden. Das haben Sie ja auch öfter mal gelesen. Wir haben Sie auch gestern im Gespräch eigentlich als einen sehr klar gerade ausdenkenden Menschen, der sehr straight seine Gedanken auch verfolgt und sie offen kommuniziert erlebt. Stört Sie das, wenn Sie als Sonderling bezeichnet werden oder ist es vielleicht sogar bewusst eingesetzt?
Ja, also ich meine, ich... hatte natürlich, es war, ein Unterschied war, dass die Manager der anderen großen Verlage, das waren im Prinzip fast alles Fremdmanager, so haben wir das genannt, also die von außen kamen und das war zum großen Teil eben nicht mit Familienmitgliedern besetzt und da hatte ich schon eine gewisse Sonderrolle und habe natürlich schon sehr früh, auch Anfang, Mitte der 90er, vor allen Dingen dann ab Mitte der 90er, als dann das Internet aufkam, gesehen, dass es so auf die Dauer nicht gut gehen würde und wollte relativ schnell auch viel verändern. Habe mich da nicht mit allem durchgesetzt, mit einigen Dingen schon. Da wurden auch Entwicklungen verschlafen. Ich habe da versucht, auch Allianzen mit anderen Verlagen, gerade Regionalverlagen, auch zu gründen, um dann eben auch national anders angreifen zu können. Dann waren plötzlich die Märkte weg, zum Beispiel das, was dann an die Scout-Gruppe und andere dann abgewandert ist. Da hat man Entwicklungen verschlafen. Und ein anderer Unterschied war sicherlich, dass viele andere Verleger sich nicht so sehr an der Front engagiert haben wie ich, nämlich auch dann mit den ganzen Kritikern und Widersachen direkt zu diskutieren. Und die haben sich doch eher so zurückgehalten im Hintergrund und auch das, was an die Öffentlichkeit gegangen ist, letztendlich auch in gewisser Weise gefiltert wurde und dann aber auch weichgekocht, sodass dann letztendlich meine Aussagen vielleicht auch zum Teil provokanter rüberkamen oder aggressiver, aber...
Da möchte ich nochmal nachfragen.
Auf Französisch sagt man ja, je ne regrette rien.
Sind Sie denn gerne provokant manchmal? Spielen Sie gerne mit den Medien?
Eigentlich nicht, weil ich halte auch nichts von so undifferenziertem Bashing oder diese ganzen Shitstorms, die heute, von denen heute die Rede ist. Beispielsweise jetzt katholische Kirche mit dem Theberts van Elst. Gut, der hat da Mist gemacht, aber man kann ja jetzt nicht sagen, dass alles nur schlecht ist, was die Kirche macht. Die Caritas leidet jetzt darunter, dass die Spendengelder zurückgehen. Die Journalisten haben schon die Tendenz, Dinge einseitig darzustellen und im Guten wie im Schlechten, meistens allerdings im Schlechten, weil was wird eigentlich gut dargestellt. Ich bin eigentlich ein Freund davon, Dinge differenziert zu betrachten und dann letztendlich auch zu vermitteln. Nur das ist halt oft nicht so quotenträchtig, als besonders fest drauf zu hauen. Das lieben viele, diese Art von Journalismus.
Gibt es denn vielleicht im umgedrehten Fall sogar zu wenig Sonderlinge im positiven Sinn in der Branche? Also Menschen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie sich vielleicht auch mal Dinge trauen und nachher sagen, boah, gut, das war halt jetzt nichts, aber ich habe es versucht?
Also grundsätzlich ist es so, dass der klassische Verlagsleiter grundsätzlich eher konservativ ist. Also sowohl was seine politische Einstellung angeht, was sein Privatleben angeht. Und das spiegelt sich natürlich auch dann im Geschäft wieder. Und man muss sie allerdings in einem Punkt in Schutz nehmen, dass sie natürlich unter Druck sind, auch Zahlen abzuliefern. Wenn man Erfolg haben will, muss man halt auch investieren, was dann vielleicht in einigen Jahren dann erfolgreich wird. Man muss auch was riskieren, da gehen Dinge gut, da gehen Dinge schief. Das ist aber eigentlich im Prinzip ja normal für einen Unternehmer. Ich würde sagen, der klassische Verlagsmanager ist eher vorsichtigerer Natur, der eben seine Jahreszahlen abzuliefern hat. Und auch, ich meine, als ich noch Vorstand war, ich habe natürlich daran gedacht, was ist in 10, 20, 30 Jahren, ne? Weil ich das Geschäft halt auch meinen Kindern so übertragen wollte, dass die dann irgendwann auch davon leben können. Das weiß heute kein Mensch, wie die Verlagslandschaft in 20, 30 Jahren aussieht. Ich meine, ich würde mir wünschen, dass sie noch gibt. Ich wünsche mir allerdings auch kritischeren Journalismus, also nicht im Sinne von, dass jetzt noch fester überall draufgehauen werden soll, sondern dass einfach noch mehr aufgeklärt wird, dass den Leuten ein Instrument in die Hand gegeben wird. Denn es ist ja schon auch eine gewisse Ohnmacht zu spüren. Die Menschen lesen die Zeitung noch, die sie noch lesen, 66%, oder gucken eben Fernsehen und sehen das ganze Elend dieser Welt und sagen, ja, aber ich kann doch überhaupt nichts dagegen tun. Es ist zwar zäh und es ist schwierig, dagegen was zu tun, aber man kann was tun, man muss nur dranbleiben, aber leider haben eben viele Bürger da auch schon aufgegeben. Man sieht es auch bei den Wahlen, die zurückgehenden Wahlbeteiligung.
Zu Menschen in der Branche kommen, die ja das Business gestalten.
Wer ist Ihnen denn da aufgefallen? Gibt es irgendjemanden, wo Sie sagen, den finde ich jetzt auch ein bisschen sonderbar, komisch?
Muss nicht nur die Printbranche
sein. Ja, also wer ja schon etwas anders ist, ist Kai Diekmann. Nicht nur, weil er Bild-Chefredakteur ist, sondern weil er beispielsweise seine Auseinandersetzung mit der Bild, die ihn ja jahrelang gepiesackt haben, und dann dieser große Penis da an der Fassade des Gebäudes. Und irgendwann hat der die aber dann so behandelt, dass die hatten im Prinzip gar nichts mehr in der Hand. Also, dass
da
er
steht
dort,
einer davon.
Einer Peter davon.
Ich meine,
die will man ja.
Das stimmt, das für ein Diekmann.
Die will man ja auch nicht alle in einen Sack werfen.
Sagen Sie doch dem Herrn Württemberger mal, warum Sie das Angebot von Kai Diekmann abgelehnt haben, mal für die Bild zu schreiben.
Das stimmt.
Ja,
Kai Diekmann hat mir mal angeboten, für die Bild zu schreiben. Das war aber zu einem Moment, als ich noch Gesellschafter war bei M. Dumas Schauberg. Und irgendwie, ja, ich meine, ich finde auch nicht, dass die Bild-Zeitung so grauenhaft ist, wie sie immer dargestellt wird. Auch hier fehlt die Differenziertheit. Die Bild hat Seiten, die ich grauenhaft finde. Manchmal legt sie aber auch den Finger besser in die Wunde als vielleicht die FAZ. Also man kann das nicht so verallgemeinern. Aber nochmal, der Kai Diekmann hat das schon recht klug gemacht, wie er da eben auch in die Offensive gegangen ist und eben im Vergleich zu anderen Verlegern, die so sich in ihr Schneckenhaus zurückziehen und wo dann, was ich eben schon gesagt habe, sämtliches dann gefiltert nach außen geht und auch nicht direkt sich den Kritikern stellen.
Das bringt Württemberger gleich zur DPA, ne? Der ist schon weg wieder, oder?
Ja, der ist schon wieder weg. Aber du wolltest, glaube ich, eine spannende nächste Frage stellen.
Wir wollten von Ihnen wissen, Sie waren ja in der Elefantenrunde auch. Wie fanden Sie denn die Cowboy-Stiefel von Ines Pohl?
Also ich muss dazu sagen, diese Runde, genauso wie auch die Reden, die vorher stattgefunden haben, die hätten eigentlich genau so vor 10 Jahren stattfinden können. Also da hat sich wenig verändert. Die Politik, die ist natürlich auch sehr vorsichtig, weil die hat dann die ganzen unterschiedlichen Interessen da zu berücksichtigen. Da tut sich auch nicht so viel. Ich glaube schon, dass die Branche insgesamt überreguliert ist, dass es besser ist, da weniger zu tun. Ich glaube übrigens auch, dass irgendwann auch Lokalzeitungen subventioniert werden. Da bin ich fest von überzeugt, weil ich, was die Monetarisierung angeht, das wird sehr schwierig. Wir sehen, die Leute wollen nicht online bezahlen. Die Werbung reicht nicht, um letztendlich dann den Journalismus zu finanzieren. Und eine andere schreckliche Entwicklung ist ja, wenn wir die jungen Einsteiger heute angucken, die so gering bezahlt werden, dass sie überhaupt keine Familie mehr gründen können und dadurch gehen natürlich auch viele intelligente junge Leute gar nicht mehr in den Journalismus. Ich finde schon, dass die Qualität nachgelassen hat, weil man kann nicht ewig nur Personal entlassen, Redaktionen ausdünnen, Leute schlechter bezahlen und dann auch noch behaupten, die Qualität sei genauso gut.
Also mit anderen Worten, Sie fanden die Frage nach den Cowboy-Stiefeln so schlecht, dass Sie gar nicht beantworten
haben. Ich muss dazu sagen, ich habe es im Fernsehen gesehen, im Bayerischen Rundfunk und konnte gar nicht
aber die Schuhe. Aber da haben wir es auch gesehen, wir waren auch
nicht okay,
drin. Und da ist die Kamera tatsächlich mal auf den Schuhen.
Ja, ich habe aber nicht immer in den Fernseher geguckt. Ja.
Aber Sie scheinen ja an den Medientagen grundsätzlich Interesse zu haben. Warum waren Sie denn eigentlich in den vergangenen Jahren nie dabei?
Also ich meine, ich bin natürlich sehr oft schon bei den Medientagen in Nordrhein-Westfalen gewesen. Die ähneln sich ja auch stark und dann ist es auch so, dass sich das natürlich auch sehr stark wiederholt. Also wo wird denn nochmal wirklich was Neues gesagt? Also es ist natürlich gut zum Netzwerken, Leute kennenlernen, vielleicht auch Geschäfte einzustielen, aber ja, jetzt auf den Diskussionsrunden, in den Panels, also gerade jemand, der eben auch das täglich verfolgt, was in der Branche passiert, da kommt wirklich sehr, sehr wenig Neues auf.
Uns würden so ein paar Einschätzungen von Ihnen zu weiteren Medienthemen interessieren. Zum Beispiel, haben Sie genau verstanden, was Matthias Döpfner will, vorhat? Wie finden Sie es?
Also mit Funke.
Ja, also das war schon ein kluger Schachzug, das jetzt für über 900 Millionen an die Funke-Gruppe zu verkaufen. Wobei, er musste denen ja sogar noch Geld leihen. Also noch ist es ja nicht durchs Kartellamt, aber es wird wohl kommen, denke ich. Wobei also da, wo jetzt rein investiert wird und da, wo man auch Erfolg hat, auch digital, das hat ja mit Journalismus alles überhaupt nichts mehr zu tun. Also im Prinzip hat man jetzt noch die Bild, die immer noch eine Meinungsmacht ist. Kann man denken über sie, was man will. Man hat die Welt. Und ja, ansonsten geht es in Geschäftsfelder, die mit dem klassischen Journalismus nichts mehr zu tun haben. Es entwickelt sich also quasi in eine Richtung Mischkonzern. Und ja, ich meine, ich persönlich mache es ja auch nicht viel anders. Ne?
Ein anderer Brennpunkt im Verlagsbereich ist ja Gruner und Jahr. Was halten Sie denn von dem Begriff Communities of Interest?
Ja, also Gruner und Jahr ist natürlich auch sehr, sehr spät da aus den Startlöchern gekommen, was das angeht. Also es hat Springer schon und auch Burda. Ich meine, Burda verdient ja heute viel Geld mit dem Verkauf von Tierfutter. Das ist auch nochmal so ein Beispiel. Und bei Gruner und Jahr hat sich lange überhaupt nichts getan. Und ich meine, man kann heute auch keine Zeitschrift mehr in den Markt bringen. Es funktioniert einfach nicht. Ne? Und
ist es sehr schwierig oder kann man es gleich aufgeben?
Also das muss schon sehr special interest sein, damit man da überhaupt eine Chance hat. Wobei mir fallen da spontan auch keine Geschäftsfelder ein, wo die Märkte, was Zeitschriften angeht, noch nicht abgegrast sind. Und dann stellt sich auch die Frage, warum überhaupt noch auf Papier? Ne, weil man sieht es ja auch bei sich selber. Also ich meine, ich hab sogar noch Zeitungsabos auf Papier, obwohl die manchmal...
Welches?
Ja, hauptsächlich Lokalzeitung, da wo ich wohne. Ich muss allerdings zugeben, dass es gibt auch Tage, wo die dann ungelesen in die Papiertonne wandern, wo ich natürlich dann auch immer ein schlechtes Gewissen habe. Aber ich glaube, dass das Papier wird weiter zurückgehen, auf jeden Fall, insbesondere wenn die Lesefreundlichkeit der Geräte auch noch weiter zunimmt. Und fragen Sie mal junge Leute, ich bin damit noch aufgewachsen, ne? Und da ist noch ein gewisser Gewohnheitseffekt auch vorhanden, aber bei den Jungen...
Bei den Jungen ist ja eher online angesagt.
Ja.
Ne? Haben wir schon gehört in Elefanten. Ne? Bei Jungen online.
Ganz neu.
Das geht nicht mehr zurück, das Internet. Kommen wir zum Thema Huffington Post. Ist ja ganz groß gewesen. Wir waren auf der Pressekonferenz und auch verfolgt, dass anderthalb Stunden Frau Huffington vorgestellt wird. Dann durfte Herr Mattes auch mal als Redaktionsmensch was sagen. Wie beurteilen Sie ein Angebot wie die Huffington Post?
Naja, also auch differenziert. Ne?
Natürlich.
Also weder Bashing so oder so. Einerseits finde ich es natürlich ganz gut, dass die Huffington Post jetzt hier nochmal Bewegung in die Landschaft bringt, weil so viel Neues ist ja in den letzten Jahren gar nicht mehr gekommen. Also gerade in diesem General Interest Bereich. Konkurrenz belebt ja das Geschäft auf jeden Fall. Es gibt allerdings zwei Aspekte, die mir nicht so gut gefallen. Also ich fühle mich auch nicht wirklich als Zielgruppe.
Sie würden nicht dafür schreiben?
Ich würde dafür nicht schreiben, nee, weil ich würde auch ganz gern bezahlt werden, wenn ich was schreibe. Und ich finde es letztendlich auch ein bisschen schade, dass es dann, wenn sich jetzt nur noch dieses Huffington Post-Modell durchsetzt, dann im Prinzip ja in Zukunft niemand mehr von Journalismus leben kann. Es sei denn, man hat also das absolute Glück, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk einen Job zu kriegen. Gut, jetzt heißt es ja, die haben da ihren Mehrwert durch Reichweite und so weiter, aber das, was ich natürlich da gesehen habe, da schreiben Leute, die letztendlich von was anderem leben und dann nebenbei mal ab und zu einen Artikel bei der Huffington Post veröffentlichen. ja, das ist schade, aber es wird sich wohl so nicht aufhalten lassen, es sei denn, dass noch mehr Menschen bereit sind, eben auch für Journalismus zu bezahlen, auch im Netz. Ich bin ja vor 10 Jahren schon durch die Gegend gelaufen, habe gesagt, wir brauchen hier ein gemeinsames Bezahlsystem, wo die Leute mit einem Klick dann auch einen Artikel kaufen können für ein paar Cent.
Wie hat man Sie da angeschaut im Verlag?
Ja, da war überhaupt keine Bereitschaft dazu, irgendwas zu machen. Ich weiß nicht, ob die Leute sich da immer nur um sich selbst gedreht haben. Die haben wahrscheinlich auch die Arbeit gescheut, ne, sowas mal nach vorne zu schieben. Und auch immer so das eigene Süppchen zu kochen. Das einzige Mal, wo sie also dabei waren, war, als es darum ging, die Gratiszeitung aus dem Markt zu halten. Da waren sie also dabei. Naja, gut, dann der Versuch dann eben auch der Scout-Gruppe da was entgegenzusetzen, kam auch zu spät und haben auch nicht genug mitgemacht. Auch schwierig. Aber ja, und der zweite Aspekt nochmal zur Huffington Post ist, dass ich mich nicht persönlich so stark angesprochen fühle, weil ich finde es irgendwie sehr boulevardesk aufgemacht und auch ein heilloses Durcheinander, was die Artikel angeht.
Sie hätten sich mehr erhofft, ja.
Zielt mehr Richtung Unterhaltung. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch einen Markt für gibt. Ich habe gehört, 3 Millionen sollen jetzt investiert werden und die große Frage ist natürlich, wird das profitabel? Es wäre ja der erste General Interest Titel rein online in Deutschland, der das wäre. Weil klar, Klepp, Club, ne, kann man nicht, ist natürlich super, was ihr da macht, aber kann man nicht ganz vergleichen, weil es auch eine Nische ist und ja, muss man sehen.
Nächster Punkt. Genau, der Fernsehsender Sky hat hier gerade Ultra HD vorgestellt. Wie finden Sie das?
Ja, ich finde das natürlich im Prinzip toll, ne? Weil alles, was fürs Auge gut ist, also früher war das ja so, jetzt habe ich ja ein Retina-Display, was ich auch gut finde, und früher hat man dann ewig da reingeguckt und hatte dann irgendwann rote Augen. Mhm. Ne? Und das verbessert sich also, finde ich gut.
Aber sind Sie denn jemand, so ein Stubenhocker, der daheim vor so einem riesen Teil hockt? Oder sind Sie eher jemand, der mobile unterwegs ist? Also sprich, lieber ja, auf seinem iPad was guckt? Oder sitzen Sie gerne zu Hause mit einem Flasch Kölsch und gucken zu Hause fern?
Also ich bin ja auch, muss ich leider gestehen, so ein bisschen so ein Workaholic und habe auch noch viele Kinder und Hobbys.
Sie haben 6 Kinder,
ne? Ja, und ich habe überhaupt keine Zeit zum Fernsehen gucken. Von daher bekommt man dann schon eher mal einen Clip mit, was man dann zeitversetzt dann guckt. Also das, was dann wirklich einen auch interessiert. Aber so, ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal durch die Fernsehsender gesäppt bin.
Das heißt, wenn Sie was gucken, tatsächlich öfter mal, so wie ja das Thema der diesjährigen Medientage sind, auch mobile, ist das für Sie ein Thema oder nervt Sie es eher, wenn alle immer ständig ins Handy gucken und aufs iPad?
Also das ist natürlich, das hat ein enormes Suchtpotenzial. Man sieht es ja hier. Ich bin leider auch so ein Fall, dass ich da wahnsinnig viel mit rumfummel. Ich muss mich da eigentlich immer wieder bremsen.
Was haben Sie für ein Smartphone?
Ich habe ein iPhone. Ich möchte aber hier nicht für Apple Werbung machen. Nein. Ich glaube, das Samsung ist ja auch nicht so schlecht. Ne? Das hat auch was, ein bisschen was damit zu tun, dass ich halt auch einen Apple Laptop habe und einen Apple Computer. Und dann hat man da eigentlich als schon entsprechend dann kompatibel.
Ja. Ja, wenn wir in uns in 5 Jahren hier wieder treffen, kann es sein, dass Konstantin Neven-Dumont dann wieder stärker in der Printbranche unterwegs ist?
Ja, also jetzt muss ich ja erstmal Geld verdienen, ne? Und wenn ich dann irgendwann genug habe, dann mache ich dann auch nochmal sowas Hobbymäßiges, weil dass ich das selber refinanziert. Ich meine, der Amazon-Chef, der wird jetzt nicht sich so eine Zeitung kaufen, wenn er es sich nicht leisten könnte. Und muss man sehen. Ne? Also ich meine, ich habe mich auch als WDR-Intendant beworben, bin leider nicht genommen worden.
Skandal, möchte ich mal
sagen. Ja, eigentlich schon. Ne? Wäre eine Chance gewesen für den
Öffentlichen. Was hätten Sie anders gemacht? Ganz kurz, in ein paar Stichpunkten.
Also ich hätte vor allen Dingen versucht, die Programme, also in den, sagen wir so, das hatte ich vorhin schon gesagt, es gibt ja in der Nische wirklich tolle Programme, nur die sieht halt leider kaum jemand, weil die laufen dann, wenn dann in den Nischenprogrammen oder dann zu Uhrzeiten, wo keiner guckt, Und dann, wenn halt alle zuhören und zugucken, dann finde ich es schon sehr oberflächlich und auch nicht besonders aufklärend. Und das hätte ich versucht zu ändern. Also mehr Aufklärung in der Primetime. Und dann auch die Strategie von der BBC finde ich sehr gut, die nicht so unendlich viele Programme produziert wie wir, sondern auch dann mal für einzelne Themen wesentlich mehr Geld ausgibt, die dann aber von der Qualität auch deutlich höher sind. Das wäre zwar unheimlich schwierig gewesen, das durchzukriegen, ne? Weil ja nach Proports und jeder muss bedient werden und so weiter. Trotzdem hätte ich das halt versucht, auch für jüngere Leute ein attraktives Angebot zu machen, sprich Jugendsender, dann auch gerade die Kritiker zu überzeugen, wie wichtig öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist. Ich habe da eine geteilte Meinung zu, weil es eben auch sehr stark darauf ankommt, was die machen. Ich meine, ich habe nichts gegen Herrn Buro, nur das ist auch wieder einer aus dem gleichen Stall und man hat schon so ein bisschen den Eindruck, dass das so eine Art Closed Shop ist, wo es unheimlich schwer ist, reinzukommen, wo die sich gegenseitig halt auch ihre Pöstchen da zuschustern. Ja, aber so ist es ja nun mal gelaufen und jetzt...
Der Intendant ist es nicht geworden. Was ist das nächste Amt, für das Sie sich bewerben?
Naja, jetzt will ich ja erstmal so ein kleines Immobilienimperium aufbauen und tausend Sachen kann man ja auch nicht gleichzeitig machen, ne? Vielleicht ja auch noch mal als Autor irgendwo, aber nicht umsonst. Ne?
Und schon gar nicht gratis. Ja, Konstantin Levin-Dumont, ja. Danke, dass Sie aus Köln gekommen sind. Das war's, wir sind leider zu Ende, weil wir für die Speakers Corner, die gleich im Anschluss stattfindet, Platz machen müssen. Kurzer Hinweis, um 17.15 Uhr sitzt hier Elke Schneiderbanger. Und ja, wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Tschüss, schönen Tag noch.
Tschüss.
Vergessen Sie nicht, Ihre Anfänge zu ehren.